Deutschlandfunk. Sonntagsspaziergang.
Herzlich willkommen zu unseren Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Andreas Stopp am Mikrofon. Fünf Stationen haben wir uns heute vorgenommen. Und gleich am Anfang erzählen wir Ihnen, wie ein deutscher Architekt tibetische Bauwerke rettet. Und wir kommen damit in den Norden Indiens. Wir treffen dort einen ganz interessanten Menschen. Der wuchs auf als Sohn eines Schornsteinfegers in Berlin-Kreuzberg. Und in seiner Jugend bereiste er halb Asien, bis er dort seine Berufung fand. André Alexander, so heißt er, setzt sich seit mehr als 10 Jahren für halbverfallene traditionelle Gebäude in Tibet ein, in China, in Nordindien und in der Mongolei. Er setzt diese instand. Er ist fasziniert von asiatischer Gastfreundschaft und Lebensart und verbringt den größten Teil des Jahres eben dort. Mein Kollege Rainer Hörich besucht nun Alexander in Leh, der Hauptstadt der nordindischen Provinz Ladakh, und er begleitet ihn bei der Arbeit auf der Baustelle und bei einem historischen Stadtrundgang. Alexander erzählt uns dabei aus seinem Leben, wie er nach Asien kam und warum er dort blieb und warum in Tibet und Ladakh altes Baukulturgut in Gefahr ist, was die traditionelle tibetische Bauweise auszeichnet und wie er seine Arbeit überhaupt finanziert.
In der Königsstadt Leh, im hohen Norden Indiens, hinter der Hauptkette des Himalaya gelegen, kann man die tibetische Kultur noch weitgehend unverfälscht erleben. Eine kurvenreiche Gasse führt vom Markt im Zentrum der Stadt zu einem buddhistischen Tempel. Nicht weit davon öffnet sich ein unscheinbares Tor, durch das man einen mit alten Bäumen bestandenen Innenhof betritt.
Hier entsteht das Zentralasiatische Museum von Leh. Das ist gleichzeitig das erste Museum in Leh. Seine Auftragsarbeit der Regierung vom Bundesstaat Jammu und Kaschmir. Das Museum erzählt die Geschichte Ladakhs im Hintergrund des Karawanenhandels. Ladakh war ja früher ein Knotenpunkt auf einem Arm der Seidenstraße. Und die ganze Geschichte, Kultur Ladakhs hat sich entwickelt durch einen regen Austausch mit Nachbarregionen. Man denkt natürlich vor allem an Tibet. Die Tibeter haben den Buddhismus, die Schriftsprache, ganz viele Kulturelemente gebracht, aber auch aus Xinjiang, im Hunza, Gilgit, im heutigen Pakistan, bis hin zu Bukhara, Samarkand. Aus all diesen Regionen kamen doch wichtige Impulse für die ladakhische Entwicklung. Und seit 1947 durch die Teilung Indien-Pakistan und danach die chinesische Besetzung Tibet sind all diese Grenzen jetzt militärische Sperrzonen. Der Karawanenhandel ist völlig zum Erliegen gekommen. Und um daran zu erinnern und diese Geschichte nochmal aufzurollen, wird jetzt dieses Museum gebaut.
Der Bauleiter ist ein hochgewachsener Mann in den besten Jahren. Er trägt das ergraute Haar zu einem Zopf gebunden und hat häufig ein Lächeln auf den Lippen. André Alexander stammt aus Deutschland und ist einer der wenigen Experten für traditionelle tibetische Baukunst. Er entwarf den Museumsbau nach traditionellem Vorbild.
Also das ganze Museum wird traditionell tibetisch-ladakhisch gebaut, das heißt ohne Einsatz von moderner Technik, alles wird per Hand gemacht. Wir haben also hier ein paar Steineklopfer, jeder Stein in der Außenmauer wird per Hand behauen. Hinter uns ist der Schmied, der gerade die Werkzeuge der Steinmetze schärft. Und etwas weiter weg sind die Zimmerleute, die gerade die Säulen, Stützen und Kapitelle für die nächste Decke anfertigen. Wir machen natürlich auch die Lehmziegel selber vor Ort hier. Das oberste Stockwerk des Museums wird in Lehmziegeln gebaut.
Der Rohbau ist fast fertig, gerade wird das Flachdach aufgelegt. Immer wieder erklimmen Frauen die Stiegen und tragen frisch angerührten Lehm in großen Eisenschüsseln auf dem Kopf nach oben. Dort wird gerade eine Wand verputzt.
Also ich will versuchen, alle verschiedenen Komponenten der traditionellen Architektur zu verbauen. Also Steinmauer, zuerst Steinmauer mit Lehmmörtel, also da ist kein Kalk, nichts drin, kein Zement. Holzstützen und dann das obere Stockwerk mit Lehmziegeln. Die Eröffnung ist geplant für Juli 2011, wenn seine Heiligkeit der Dalai Lama das nächste Mal voraussichtlich Ladakh besucht. Und wir hoffen dann sehr, dass er als Ehrengast das Museum eröffnen wird.
Teepause. André Alexander und ein Dutzend Handwerker sitzen um ein Lagerfeuer, schlürfen süßen Milchtee aus kleinen Tontassen, tauschen persönliche Neuigkeiten aus, scherzen und lachen, planen die nächsten Arbeitsschritte. Es fehlt an Lehm, weil ein Lieferant streikt. Ein Zimmermann bittet um ein paar Tage Urlaub, damit er sich um seine kranke Mutter kümmern kann. Genehmigt. André Alexander pflegt einen lockeren und kollegialen Umgang mit seinen Arbeitern. Das ist in Indien eher die Ausnahme. Aber Alexander ist auch kein gewöhnlicher Bauunternehmer. Leh ist die Hauptstadt von Ladakh, einer Hochwüste, ganz im Norden Indiens gelegen, an den Grenzen zu China und Pakistan. Ladakh bildet den westlichen Ausläufer der tibetischen Hochebene. Die alte Königsstadt ist von Weitem kaum auszumachen, denn die meisten Häuser sind aus Lehm und aus dem Stein der umliegenden, kahlen Gebirgszüge gebaut. Sie verschmelzen mit ihrer Umgebung. André Alexander lädt ein zu einem Bummel durch die Altstadt. Der Palast des ehemaligen Herrschers thront über uns wie ein graues Monster. Weiter oben überragt ihn symbolträchtig ein weißgetünchtes buddhistisches Kloster. Am Hang unterhalb des Palastes breiten sich die Wohnquartiere aus. In den verwinkelten, mit großen Wackersteinen gepflasterten Gassen fühlt man sich um Jahrhunderte zurückversetzt. An vielen Gebäuden nagt der Zahn der Zeit. Bröckelnde Mauern und geborstene Balken verleihen manchen Orten einen Hauch Morbidität.
Ja, wir stehen hier sozusagen am Fuße des Palastes, noch ein letztes Stück Fels vor uns. Man sieht aber auch noch die höchstgelegenen Wohnhäuser und einige der Palasttempel und Klöster, die den Palast umgeben. Der Palast selber hat die typischen geböschten Mauern, wie man sie von traditionellen tibetischen Gebäuden kennt, also ganz ähnlich wie der Potala-Palast in Lhasa, nur ein klein wenig kleiner. Hier haben wir 9 Stockwerke, der Potala hat 13. Es fällt auf, dass die linke Hälfte zerfallen ist. Da ist kein Dach drauf, man kann durch die Fenster durchgucken. Während die rechte Hälfte instand gesetzt ist, überall sieht man neues Holz, die Balkone sind neu gemacht, das Dach neu gedeckt. Der Palast wurde gebaut von König Senge Namgyel und seinem Vater Anfang des 17. Jahrhunderts. Sehr, sehr viele Häuser aus der Altstadt stammen also auch aus dieser Zeit. Und noch bis in die frühen 90er Jahre war also der Palast eine Ruine. Der Archaeological Survey of India, also die offizielle indische Denkmalspflege, kümmert sich jetzt seit ein paar Jahren darum. Und so wird das Ganze doch sehr traditionell wieder aufgebaut, also hauptsächlich Lehm und Holz und Stein wird verwandt.
Die tibetische Architektur sei sehr erdbebenresistent und ökologisch angepasst, schwärmt der Architekt. Doch die Gebäude bräuchten auch Pflege. Ein kleiner Schaden im Dach könne mit der Zeit für das gesamte Gebäude bedrohlich werden.
Wenn die Feuchtigkeit über lange Zeit einsickert, dann fängt das Holz irgendwo an zu faulen und kann dann brechen, weil es dann einfach so weich und mürbe wie Papier wird. Dann kann es also den Lehmputz wegspülen, es kann sogar die ganze Lehmmauer anfangen aufzulösen, die Lehmziegel fangen richtig an sich aufzulösen. Irgendwann kann sich so ein ganzes Haus einfach auflösen und so einen ganzen Klumpen aus Lehm verwandeln, wenn es einfach zu viel regnet. Jedes Jahr regnet es mehr als im Vorjahr und jedes Jahr kommen die Mönche zu uns und sagen, oh, wir haben Wasserschäden, könnt ihr in unserem Dach was machen? Das heißt, hier ist eindeutig für mich ein Klimawandel, lässt sich beobachten und man muss also umdenken und sehen, wie kann man diese Lehmdächer besser abdichten. Die vielen historischen Wandmalereien, die Ladakh hat, die hätten nie so lange gehalten, hätte es früher schon so viel geregnet wie jetzt.
André Alexander sinniert über Mittel und Wege, die traditionellen Lehmhäuser besser vor Wasserschäden zu schützen. Weitere Gefahren drohen. Viele Familien bezogen heute ein modernes Haus in einem Vorort und überließen ihr Lehmhaus in der Altstadt dem Verfall, beobachtet Alexander.
Wie auch im Rest der Welt hat also Fertigbauweise und gerade der Beton hier Einzug gehalten in Ladakh. Dazu kommen, in Ladakh gibt es die höchsten Löhne in ganz Indien für Bauarbeiten. Das hat zur Folge, dass wir also sehr viele Wanderarbeiter aus Bihar, Punjab, aber auch aus Nepal haben, die also einem ein Haus für einen Bruchteil des Preises, den traditionelle Handwerker haben wollen, hochziehen. Da muss man sich also große Sorgen machen. Wir haben also zum Beispiel gerade letztes Jahr 2 junge Ladakhis als Handwerker angestellt, also die jetzt so richtig Zimmermannslehre hier auf der Baustelle machen, weil alle beschäftigen lieber die Nepalesen oder Biharis, die es um die Hälfte billiger machen und schneller arbeiten im Akkord, halt etwas gröber und nicht ganz so traditionell. Das ist also ein ganz wichtiger Aspekt der Arbeit, dass wir das am Leben erhalten.
Der wachsende Tourismus verdränge ebenfalls traditionelle Bauweisen, meint André Alexander und verweist als warnendes Beispiel auf Nepals Hauptstadt Kathmandu. Für jemanden wie ihn gibt es also genug zu tun. Zurzeit bemüht er sich in Gesprächen mit dem Verband der Tourismusindustrie in Leh ein System für die ökologische Zertifizierung von Hotels und Gästehäusern aufzubauen. Wir biegen von der Gasse ab in einen Innenhof, erklimmen eine enge Holzstiege und erreichen dann das Flachdach eines alten Hauses. Eine von André Alexanders Baustellen. Wir blicken auf eingestürzte Dächer und bröckelnde Mauern. Ende August hatte ein Wolkenbruch über Ladakh eine Schlammlawine ausgelöst und zahlreiche Häuser schwer beschädigt.
Also wir sind jetzt hier auf dem Dach und hier sieht man also, dass hier also mehrere Häuser, die alle ganz eng aneinander gebaut sind, zum Teil dieselben Mauern sich teilen, weil das hier in der Mitte also alles eingestürzt ist. Ja, vor allen Dingen, wir müssen auch selber erst herausfinden, was zu welchem Haus gehört. Und es war hier so traditionell, war Ackerboden sehr kostbar. Das heißt, die Leute haben auf sehr engem Raum ganz eng beieinander gebaut. Und dadurch, dass jetzt aber das eine eingestürzt ist, sind natürlich gleich alle drei betroffen. Ja, wir haben also zwei sehr gute Maurer, die sind jetzt gerade fertig mit der Lehmmauer und verputzen jetzt diese Mauer mit der Hand, ganz traditionell. Da kommt einfach Lehmputz, der wird an die Wand rangeworfen, das ist dieses Klatschen, was man hört. Und zwei Frauen aus der Altstadt mischen also ständig neuen Lehm an.
Die Behörden genehmigten seine Projekte zwar, verhielten sich ansonsten jedoch ziemlich lethargisch, meint André Alexander. Viele Bürger dagegen würden seine Arbeit aktiv unterstützen.
Ja, also die Besitzer sind zu uns gekommen, gleich natürlich nach der Katastrophe, weil wir ja hier schon etabliert sind. Und dann haben sie gesagt, naja, wenn wir also das ganze Haus und noch hier Schäden da und da, dass man auch spätere Einstürze verhindert, dann würden sie sich auch beteiligen mit 50%. Wir haben jetzt einige Spenden bekommen nach dieser Flutkatastrophe. Das heißt, wir hoffen, wir können also noch mehr leisten.
Die Sanierungsarbeiten finanziert André Alexander über den Tibet Heritage Fund, die Stiftung für tibetisches Erbe. Die Stiftung ist in Deutschland, Hongkong und in Indien als gemeinnützig registriert. Sie erhält Fördergelder aus der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, von internationalen Kulturstiftungen und privaten Spendern. Mit einem Jahresbudget von rund 250.000 Euro betreut sie Sanierungsprojekte in Tibet, China, Indien und der Mongolei. Die UNESCO zeichnete die Arbeit des Tibet Heritage Fund zweimal mit Preisen aus. In den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als Europas Jugend auf der Suche nach einem neuen Lebensgefühl die Welt erkundete, zog es André Alexander nach Asien.
Also die Geschichte hat angefangen vor vielen Jahren in Lhasa, als ich als Student das erste Mal in Lhasa war. Also ich bin durch ganz Asien gereist, ich war in Japan, China und bin dann auch nach Tibet gekommen und habe mich sofort in Lhasa verliebt und Tibet und die Tibeter. Und es sind die wunderbarsten Menschen und auch ganz faszinierende Tempel und der Potala-Palast und die Altstadt von Lhasa war also wirklich unglaublich faszinierend, so wie man es nur so aus mittelalterlichen Romanen kennt. Und dann war ich doch sehr erschreckt. Bei meinem nächsten Besuch war die Altstadt schon um ein ganzes Stück geschrumpft. Und ich habe dann erfahren, dass also der offizielle Plan der chinesischen Behörden war, die ganze Altstadt abzureißen und durch Wohnbauten aus Beton zu ersetzen. Und dachte, das geht doch nicht und das kann man nicht machen. Und habe dann angefangen, ein Projekt aufzubauen, um diese Architektur zumindest zu studieren und dokumentieren, wenn man sie nicht bewahren kann.
Beim tibetischen Bürgermeister der Stadt fand Alexander ein offenes Ohr und erhielt die Genehmigung, ein Modellprojekt zu starten. Doch das war leichter gesagt als getan, denn nur wenige Handwerker beherrschten noch die alten Techniken.
Da habe ich also alte Handwerker gezielt gesucht, die noch vor der chinesischen Besetzung das Handwerk gelernt haben. Die waren dann wirklich in ihren 70ern. Und habe gesagt, ich will das genauso machen mit den besten traditionellen Techniken, wie ihr also damals den Potala und den Jokang und all diese wunderbaren Sachen gemacht habt. Und unter deren Leitung haben die Leute erst gelacht und haben so gesagt, wir sind so die Rentnerband, also wir haben also nur so diese alten Leute und die können doch nicht anständig arbeiten. Und dann haben die das wirklich also hervorragend gemacht. Und der Bürgermeister kam und hat gesagt, Mensch, davon brauchen wir mehr in Lhasa. Und dann konnten wir 5 Jahre lang wirklich restaurieren und viele Häuser von dem Abriss retten.
Doch dann drehte der politische Wind und die Behörden machten André Alexander deutlich, seine Bemühungen seien nicht länger erwünscht. Im Jahr 2003 kam der Deutsche nach Leh, wo er mit offenen Armen empfangen wurde. In der Hauptstadt Ladaks hat er seitdem 12 Häuser saniert, weitere 5 Projekte sind in Planung. Handarbeit sei eben auch sehr zeitaufwendig, fügt er beinahe entschuldigend hinzu. Daher hält er sich den größten Teil des Jahres in Leh auf. Dort bewohnt er mit seiner tibetischen Partnerin ein renoviertes Haus in der Altstadt. Ein weiteres Gebäude hat er renoviert und in ein Café umgebaut, mit dem er einen Teil seines Lebensunterhalts erwirtschaftet. André Alexander, der als Sohn eines Schornsteinfegers in Berlin-Kreuzberg aufwuchs, an der Technischen Universität Architektur studierte, hat seine Wurzeln nicht gekappt. Er unterhält eine Wohnung in Berlin, hält Gastvorlesungen an der Technischen Universität, hat dort eine Dissertation über tibetische Architektur eingereicht. Aber der Vergleich zu seiner Wahlheimat fällt für die deutsche Hauptstadt nicht sonderlich schmeichelhaft aus.
Wer weiß, wie irgendwie in Berlin die U-Bahn so um 7 Uhr morgens aussieht und was für Gesichter man da hat, wie die Leute da reinstarren. Und man da irgendwie anfängt zu lachen oder Leute anzusprechen, denken, wie man spinnt oder man irgendwas ist mit einem faul. Und dagegen, wie leicht ist es in Tibet, so einfach durch Augenkontakt zuzwinkern, so einen Kontakt herzustellen, ins Gespräch zu kommen, Freundschaften zu schließen. Das hat mich hier sehr, sehr fasziniert.
Kein Wunder also, wenn er hier auch den Lebensabend verbringen möchte.
Also mein Traum ist natürlich, dass ich mich irgendwann mal in Tibet in irgendeinem Bergdorf zur Ruhe setze, da vielleicht noch ein paar Bücher schreibe oder Zeichnungen mache, eher als in Deutschland. Aber ich mag auch noch Berlin, meine Eltern sind da, ich habe auch noch einige Freunde, also ich kehre immer wieder gerne zurück nach Berlin. Oh.